Ihr hört das Freifunkradio aus Berlin, die Folge Nummer 121.
Ja.
Man wird nicht jünger.
Wir nähern uns wieder einer runden Zahl.
Da müssen wir uns was Besonderes für die 125 überlegen.
Oder 127 oder wie auch immer wir rund definieren
genau,
wollen.
Genau. Müssen wir auch mal irgendwie die Binärkombinationen berücksichtigen. Mhm. Du hast völlig recht. Ja, genau. Wir haben keine Studiogäste heute, auch niemand, der mit Mumble zugeschaltet ist. Aber du hast einen Vorschlag für ein Thema.
Genau, das Setup war ja einfach für heute.
Genau, keine Schalte.
Und da wir ja weiterhin auch live über UKW senden und über ein digitales Audio-Broadcasting.
DAB Plus und über zwei Kanäle.
Genau, so dass wir sehr weit erreichbar sind neben dem Internet, dachte ich mir, wir reden mal über Antennen.
Ach ja, ein Thema, über das ich sehr gerne mit dir plaudere. Na
klar. Genau, du hast mir ja neulich schon mal eine Antenne gebastelt, die jetzt nicht direkt mit WLAN zu tun hat, sondern aber mit Meshen im weitesten Sinne.
Nee, es mescht.
Genau, es mescht fantastisch.
Ja, relativ fantastisch. Also das sind dann noch im Kindergartenstadium. Aber ja.
Genau, du bist ja wieder ein bisschen in den Antennenbau verfallen, seitdem du mit Meshtastic rumprobierst und hast mir zum Beispiel eine Antenne gebastelt für 433 MHz und
für 868 habe ich dir aber keine gemacht. Ne? Da hast du dir eine gekauft.
Da habe ich mir eine gekauft, genau.
Ja.
Und genau, wir können ja heute mal über Antennen reden, was es da für Antennenformen gibt, wie man selbst Antennen bauen kann, was die Freifunker früher an Antennen gebaut haben oder wie es damals auch losging. Da erinnere ich mich ja noch an so Dinge wie Pringles-Dosen mit irgendwie Draht drin. Und
diesen Mythos müssen wir ein für alle Mal loswerden.
Dann ist das ja heute die richtige Sendung.
Ja, also die Pringles-Dose, das war blühender Blödsinn. Ja, also die Pringles-Dose, die hat einen viel zu geringen Durchmesser und das Material, aus dem solche Chipsdosen bestehen, das eignet sich auch eher suboptimal. Ne? Mhm. Da hast du deine Papprolle innen mit Plastikbeschichtung und da ist irgendwie so ein bisschen so mit Aluminium bedampft innen. Mhm. Also ja, es taugt überhaupt nichts. Also so du brauchst, Offline Horst, unser Antennenspezie damals, der hat immer Sauerkrautdosen empfohlen.
Also so Weißblechdosen irgendwie.
Genau, und Sauerkraut ist ja sehr sauer, deswegen sind die Dosen innen und außen verzinkt und gegen Korrosion geschützt. Mhm. Also das ist natürlich wahrscheinlich nicht direkt auf Zink, sondern ist da wahrscheinlich noch eine Kunststoffschicht drin. Und die haben auch den richtigen Durchmesser. Also du brauchst... Also die Dosenantenne funktioniert als Waveguide. Das ist so, dass die Wellenfront, also quasi zwischen dem elektrisch leitenden Mantel irgendwie eine Wellenfront bildet, die dann halt zielgerichtet dann zur Öffnung nach draußen geht oder rein. Und aber es gibt bessere Antennen für WLAN als die Dosenantenne. Und das ist die B-Quad oder auch Quad-Quad-Antenne. Das ist, also wenn man eine Richtantenne braucht, die man selber basteln will und mit so einer einfachen Antenne zufrieden ist, dann kann man eine B-Quad oder Quad-Quad-Antenne machen.
Was sind so die Antennen oder wie werden die bezeichnet, die wir jetzt einfach am WLAN-Router finden, die dort verbaut sind? Diese also was wir so als Plastikteil irgendwie wahrnehmen, wo dann.
Das ist ein Ärmeldipol und so eine Antenne habe ich auch für dich gebaut.
Mhm.
Also die meisten Antennen, außer die dann zum Beispiel versprechen, dass sie noch Gewinn bringen. Also es gibt so TP-Link hat teilweise an den Geräten dann Antennen dran, wo sie dann behaupten, die hätten 5 dBi Gewinn. Also habe ich jetzt nicht überprüft. Bei WLAN-Antennen gucke ich mir meistens an, wie groß ist die Antenne, also wie groß ist die Apertur, also über welche Fläche erstreckt sich die Antenne.
Mhm.
Und dankenswerterweise habe ich einen Vektornetzwerkanalysator. Dank Open-Source-Technologien hat sich das so ergeben, dass man heute so ein komplexes Messgerät wie einen Vektornetzwerkanalysator kann man sich selber kaufen. Und die Ausführung, die ich habe, die hat mal 90 € gekostet. Und eine Funktion vom Vektornetzwerkanalysator ist, dass man die Stehwelle messen kann, unter anderem. Und da kann man dann prüfen, ob die Antenne zum Beispiel tatsächlich in Resonanz ist. Und bei Mesh-Testing, also bei der Mesh-Testing-Community, habe ich gemerkt, die meisten Leute sind darauf fokussiert, stimmt denn die Stehwelle? Mhm. Also Stehwelle heißt, dass die Antenne richtig angepasst ist an den Senderausgang oder auch den Empfängereingang. Eine Antenne, die keinen Verstärker drin hat, also keine, die keine aktive Antenne ist, die funktioniert in Senderichtung wie in Empfangsrichtung gleich. Also wenn du in Senderichtung einen Gewinn hast, dann hast du den gleichen Gewinn auch in der Empfangsrichtung. Mhm. Bei einer aktiven Antenne hast du zum Beispiel einen Vorverstärker und dann hast du halt nur in Empfangsrichtung einen Gewinn. Eignen sich deswegen für unsere Zwecke, wo wir auch senden und empfangen, eignen sie sich nicht.
Ja, gerade im WLAN will man ja gleichermaßen senden und empfangen.
Genau, das ist, wir haben ja Halbduplex als Betriebsart, also wir senden und empfangen auf dem gleichen Kanal. Und deswegen verwenden wir eigentlich nur passive Antennen. Ja, und also die klassische rundstrahlende Antenne, die sich halt auch schön einfach bauen lässt und auch gut funktioniert, ist ein Halbwellendipol, der als Ärmeldipol aufgebaut ist. Und jetzt wird es hier wieder ein bisschen kompliziert. Die Antennenausgänge von heutigen Geräten, also von WLAN-Geräten, sind unsymmetrisch. Du hast einen koaxialen Antennenausgang, also der hat Außenmasse. Dann gibt es einen definierten Abstand, also mit einem Dielektrikum dazwischen. Mhm. Und dann hast du den Innenleiter. Und das Koaxialkabel hält quasi diese Welle in diesem Koaxialkabel gefangen. Und wenn du das an die Antenne anschließt, das Koaxialkabel ist unsymmetrisch. Du hast also die elektromagnetische Welle, hast du, wenn das alles richtig abgestimmt ist, hast du die nur auf diesem Innenleiter drauf. Und früher hat man Antennenkabel gehabt, die waren zweiadrig. Die hatten kein Geflecht außenrum, sondern wenn man ein bisschen älter ist, oder vielleicht kennst du es ja noch, das war dann so eine Bandleitung. Das war so ein Kunststoffband.
Das kenne ich noch vom Radio. Also ich habe so für UKW-Radio habe ich so eine Antenne, ja.
Genau, es gibt es heute noch zu kaufen. Es gibt so Wurfantennen fürs Radio. Und die sind dodgy, weil die nehmen dann, die verwenden als Antenne einen Dipol, der über ein Flachbandkabel, also so eine Zweidrahtleitung, angeschlossen ist. Und tun dann aber einen Koaxialstecker hinten dran. Also das funktionieren tut es irgendwie so ein bisschen. Aber ja. Also das ist jetzt nicht der wahre Antennenbau, so macht man es nicht. Also da stimmt die Impedanz der Antenne, also der Wellenwiderstand, also das Verhältnis von Spannung zu Strom, stimmt nicht. Mhm. Also diese Flachbandleitung, die man da dran findet, das ist so die typische 240 Ohm Flachbandleitung, die man früher für Fernsehempfang und Rundfunkempfang verwendet hat. Und dann da einfach einen Koaxialstecker dran zu knüppern für 75 Ohm, das ist das stimmt da alles nicht. Mhm. Also da müsste man einen Ballon dazwischen machen, ein Zwischenelement, was dieses symmetrische Signal von dem Flachbandkabel auf das unsymmetrische Koax übersetzt und dann auch noch ein Transformationsverhältnis hat. Also im Prinzip einen Wellentransformator.
Okay. Und wenn die Antennen schon so abgestimmt sind, sollte man ja wahrscheinlich auch keine Verlängerung nochmal dazwischen schalten, oder?
Früher war das ja so, ich meine, heute hat man so Embedded-Geräte, die so klein sind und dann schon mit einem wasserdichten Gehäuse kommen, wo man direkt dann die Antenne daran anschließen kann oder wo die Antenne bereits integriert ist. Früher, also die ersten Freifunkversuche oder die ersten Funkstrecken, die wir aufgebaut haben in Friedrichshain oder an denen ich beteiligt war, wir hatten dann halt PCs, alte ausgemusterte PCs mit einer ISA zu PCMC-Adapterkarte und da konnte man dann so eine Notebook-WLAN-Karte reinstecken und da musste man dann ein Pigtail löten und da hatte man dann Antennenkabel, weil den PC kannst du natürlich nicht draußen ins Freie setzen und das haben wir heute viel, viel einfacher. Also heute Mich hat vor kurzem jemand gefragt, kann ich ja in meiner Wohnung, kann ich da nicht einfach mit das Bluetooth in den Mittelpunkt meiner Wohnung bringen vor der Stereoanlage, mit der ich irgendwas kontrolliere, und kann ich da ein Antennenkabel nehmen und welches eignet sich dafür? Heute wird man diesen Aufwand nicht mehr betreiben, weil Antennenkabel, die Koaxialkabel, die funktionieren bei dieser Frequenz, sind sehr, sehr teuer.
Mhm.
Die Stecker sind teuer und du hast immer nicht geringe Verluste dabei. Also du verlierst ein halbes Dezibel für einen Meter von dem Kabel. Sowohl in Senderichtung als auch in Empfangsrichtung. Deswegen ist es total unattraktiv, irgendwelche Antennenkabel zu verwenden, die ja länger sind als 30 Zentimeter oder 50 Zentimeter. Von mir aus kannst du auch mal einen Meter für irgendeine Anwendung nehmen.
Eine Fensterdurchführung kann man schon mal machen.
Kann man schon machen, genau. Aber du, eigentlich will man das nicht. Also 2,4 Gigahertz und erst recht 5 oder 6 Gigahertz. Da ist die Dämpfung in dem Kabel so exorbitant. Die Kabel, die da noch einigermaßen funktionieren, das sind dann so spezielle Kabel, die sehr viel Luft drin haben, weil allein dieses Plastik, also in so relativ stabilen Koaxialkabeln, ist das Plastik ist Polyethylen.
Mhm.
Und das Polyethylen, das hat relativ große Verluste. Also da wird einfach, geht einfach in dem Plastikmaterial geht schon relativ viel verloren beim Senden und beim Empfangen. Und deswegen hat man dann so Kabel, die dann halt so Luftkammern haben. Aber bei diesen Kabeln ist ganz wichtig, man darf die niemals scharf biegen. Ein einziges Mal scharf gebogen und der Spaß ist vorbei. Dann musst du dich dann nicht wundern, dass deine Funkstrecke nicht performt. Deswegen, wenn man mit Koaxialkabeln hantiert, sollte man wissen, es gibt einen minimalen Biegeradius und der steht im Datenblatt drin.
Genau, nicht einfach mal schnell aufwickeln, weil man es woanders hinbringen möchte,
das Kabel. Genau, je nachdem, also jemand rollt es zu fest zusammen, möglichst klein, dann ist das Kabel Schrott. Genauso, wenn Wasser eindringt durch den Kapillareffekt, irgendwo was undicht.
Mhm.
Also wenn man das vermeiden kann, da, ja, ich komme vom Hundertsten ins Tausende, tut mir leid.
Ja. Nee, aber die meisten WLAN-Router haben ja heutzutage quasi schon Antennen verbaut, beziehungsweise bekommen welche mitgeliefert oder haben dann halt auch Spezialantennen für, je nachdem, was es jetzt für Anwendungen sind. Also es gibt ja von Ubiquiti diese Geräte, die so eine Schüssel schon haben, wo die Signale deutlich oder einfach gerichtet sind dann am Ende.
Ja, oder also Kabel kommen schon mal vor, dann wenn man zum Beispiel so Sektorantennen anschließt, da gibt es ja diese also unterschiedlichen Geräte, da hast du dann tatsächlich nur einen Antennenausgang. Und also gerade bei Freifunk Berlin haben wir jetzt an vielen Standorten haben wir so Sektorantennen.
Und Sektorantennen sind spezielle Antennen, die eine bestimmte Breite an oder einen bestimmten Öffnungswinkel haben. Und
ja, also bei Sektorantennen kommt es darauf an, also du hast eine sehr scharfe Bündelung in vertikaler Ebene. Also du strahlst nicht zum Himmel, du strahlst nicht direkt zum Boden. Und du strahlst halt in einem definierten Winkel horizontal zur Seite ab.
Mhm.
Ich möchte jetzt keine Werbung für irgendwelche Anbieter machen, aber ja, es gibt Firmen, die bieten gute Antennen an oder sind halt Lösungen, die man mitkaufen kann. Bei dieser Firma Ubiquiti gibt es halt Sektorantennen, wo du sogar den Öffnungswinkel einstellen kannst.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass das irgendjemand ernsthaft braucht, aber ja, von mir aus. Also kann man da noch mehr Geld dafür nehmen. Also ich glaube, da gibt man zu viel Geld dafür aus. Also.
Und solche Antennen setzt man dann ja dafür ein, dass man eben diese MIMO-Geschichten bei WLAN besser aussteuern kann, oder? Dass man
Sektorantennen findest du fast überall. Also jede Mobilfunk-Basisstation hat Sektorantennen drauf. Also immer, wenn es darum geht, dass du mit irgendwelchen Geräten in deiner Umgebung kommunizieren willst und nicht einfach nur einen Rundstrahler haben willst, hat man eine Sektorantenne.
Genau, damit du nicht jedes Gerät empfängst, was da im 360-Grad-Umkreis steht, sondern
ja, oder du schmeißt halt einfach mehr Hardware und mehr Antennen auf die Situation, um halt eine größere Durchdringung, eine größere Reichweite und eine größere Kapazität für die Endgeräte zu haben. Wenn du jetzt in vier Sektoren 90 Grad hast, um einen Umkreis von 360 Grad abzudecken, und hast für jeden eigenen, also Sendeempfänger, der womöglich dann noch MIMO ist, also Multiple Input, Multiple Output, beispielsweise, also diese Ubiquiti-Dinger, die gibt es halt dann mit Dual Stream. dann hast du halt schon eine massive Kapazität. Und häufig brauchst du es auch gar nicht, dass du es in 360 Grad abdecken willst. Ja. Dann willst du es nur 120 Grad abdecken und so weiter. Genau.
Und wie funktionieren diese Antennen dann im Gegensatz zu Dipol-Antennen, die wir bislang...
Das kann man unterschiedlich bauen. Eine Möglichkeit ist, dass man halt einen Dipol hat und dann eine Reflektorwand drumherum macht. Mhm. Aber dann ist es schon ein gestockter Dipol, der da drin ist. Aber man kann, also gestockte Antennen kann man bauen, indem man die elektrisch Phasen, also in der richtigen Phasenlage ansteuert. Also du hast einen Dipol und nimmst noch einen anderen Dipol und also stapelst 10 Dipole übereinander. Mhm. Wenn du die mit Kabel oder mit Hochfrequenzleiterbahnen verbindest, kannst du die sowohl vertikale als auch horizontale Dipole kannst du übereinander stapeln. Mhm. Und wenn die Phasen gleich alle senden, dann bündelst du die Strahlungscharakteristik. Also wenn man die vertikal stapelt, dann hat man eine vertikale Strahlungsbündelung. Wenn du die dann noch mit dem Reflektor versiehst, dann kannst du dafür sorgen, dass es nicht bloß vertikal gebündelt ist, also dass du eine flache Strahlungskeule hast, sondern dass der halt auch nur in einen bestimmten Sektor geht. Und ja, solche Antennen werden da angeboten. Man kann sowas auch mit zum Beispiel mit Patch-Antennen machen und die stapeln. Das gibt es auch sehr häufig. Das sind dann diese, es gibt so Sektorantennen, die sind einfach so. Ja, du hast hinten eine Metallfläche und dann hast du vorne so eine Kunststoffabdeckung. Und wenn du die öffnest, dann siehst du lauter so Rechtecke drin, an denen eine Ecke fehlt. Das sind Patch-Antennen.
Ah ja.
Da strahlt dann diese Fläche und die kann man auch so designen, dass sie horizontal, vertikal oder zirkular strahlen, also links und rechts drehend. Mhm. Das sind die verschiedenen Polarisationen, die wir zur Verfügung haben. Also es gibt einmal linear horizontal, einmal linear vertikal, dann gibt es zirkular linksdrehend und zirkular rechtsdrehend.
Und aber im Wi-Fi-Umfeld habe ich noch nie davon gehört, zumindest von links- und rechtsdrehenden Wi-Fi-Wellen.
Doch, also gibt es schon. Mhm. Also wir haben früher mal mit mäßigem Erfolg haben wir Spiralantennen gemacht, solche Helical-Antennen. Mhm. Und da hast du eine Reflektorwand und hast da vorne so eine Spirale. Sieht so ein bisschen Sci-Fi-mäßig aus den 50er, 60er Jahren mäßig aus. Mhm. Und das ist eine Richtantenne mit Gewinn. Und je nachdem, wie du diese Spirale wickelst, also wie der Drehsinn der Spirale ist, hast du dann eine links- oder rechtsdrehende Antenne. Und das hat
also muss die Gegenseite dann auch genauso oder entgegengesetzt ausgerichtet sein.
Genau, wenn du und deine Freundin, dein Freund, ihr sagt, ja, wir bauen jetzt so eine Antenne und die andere Seite wickelt die Spule aber andersrum und du als du, dann sind die voneinander blind. Also die sehen sich fast nicht. Also die sehen sich um einen Faktor 100 schwächer, als wenn sie richtig rumgewickelt sind, also wenn sie gleich gewickelt sind. Und genauso sieht es bei horizontaler und vertikaler Polarisation aus. Und da kommt dir bei einer zirkularen Polarisation kommt dir entgegen, dass du, wenn du eine vertikal polarisierte Welle mit einer horizontal polarisierten Antenne empfangen willst und die Felder sind jetzt irgendwie ungestört und sind wirklich genau horizontal, 90 Grad zu der vertikalen, dann sehen die sich auch um den Faktor 100 nicht. Also du hast einen Verlust von 20 Dezibel. Also das ist richtig, richtig viel. Und das macht man sich bei MIMO, also Multiple Input Output, macht man sich das zu nutzen. Bei MIMO hast du zum Beispiel zwei Sender und zwei Empfänger und du überträgst zwei Datenströme simultan. Also du sendest auf zwei Sendern und die Gegenseite empfängt dann in dem Moment auf zwei Empfängern. Und das, im Englischen redet man von Raum, also Spatial Diversity, also Raumdiversität. Das heißt, du kannst eine Antenne horizontal benutzen für einen Senderempfänger, vertikal für den anderen. Und
das gleichzeitig dann.
Und dann kannst du zwei Streams senden und die sind um Faktor 100 voneinander isoliert. Mhm. Ja, also abgeschwächt, sodass du fast, also dann, du kannst da richtig, also mit zwei Streams gleichzeitig ballern. Mhm. Das gleiche kannst du machen, auch wenn du zirkular polarisierte Antennen verwendest. Machst du die eine rechtsdrehend, machst du die andere linksdrehend. Mhm. Ist aber eher selten, weil dieses horizontal-vertikal polarisierende das ist so bei vielen Gegenstationen, die halt nur eine einfache Antenneninstallation haben, empfängst du die halt einfach über die horizontale oder vertikale Ebene. Mit der zirkularen geht es nicht so gut, weil das Tolle an der zirkularen ist, wenn du Felder versuchst zu empfangen, wo die Phasen, also wo sie sich drehen, wo die nicht 90 Grad aufeinander stehen, zum Beispiel, weil Reflektionen da sind, also und die kommt dir dann halt so um 45 Grad gedreht, kommt die dir entgegen. Du hast, egal wie die linear polarisierte Wellenfront gedreht ist, siehst du die immer mit 3 dB Verlust mit einer zirkular polarisierenden Antenne. Das heißt, du hast so Auslöschungseffekte, die durch die Drehung der, also der Polarisationsebene der linear polarisierten Welle übertragen werden sollen. Da kriegst du das wunderbar rein, aber für MIMO ist das jetzt uninteressant, weil du kannst horizontal und vertikal nicht voneinander unterscheiden. Aber wenn die Gegenseite zirkular polarisiert ist, also wenn du jetzt unter schwierigen Bedingungen funken willst, dann sind MIMO links und rechts drehend, sind die schön voneinander separiert und es macht auch nichts, wenn sich die Phasenlage der Welle ändert, weil sie sowieso sich dreht.
Ja.
Okay, zu...
Genau, was mir auch gerade noch in den Sinn gekommen ist, es gibt hier einige Freifunkinstallationen, wo dann tatsächlich auch einfach so Metallshields hinter die Geräte gebaut worden sind, um eben da Einflüsse A von außen oder von anderen Geräten zu minimieren und eine gewisse Richtwirkung wahrscheinlich auch zu erzeugen, dass man,
dass man
dann besser funken kann eben.
Der Gewinn von der Antenne kommt eigentlich vor allem dadurch, dass du nicht in alle Richtungen, wie einen, also dass du nicht kreisrund, also kugelförmig in alle Richtungen gleich strahlst. Also keine Antenne der Welt verstärkt tatsächlich dein Signal. Also ja, wenn 100 Milliwatt...
Nichts Aktives dabei, wo mehr Energie reinkommt.
Genau. Das ist auch so eine, das ist so ein bisschen... Die Regulierungsbehörden, die kaprizieren sich da immer darauf, ja, aber es gibt ja die effektive Strahlungsleistung und da wird dann der Gewinn der Antenne wird da drauf gerechnet. Aber wenn du jetzt bei einem 2,4 Gigahertz Gerät jetzt 100 Milliwatt Sendeleistung zur Verfügung hast und du machst da eine Antenne dran, die 30 dB Gewinn hat, dann wird da nicht mehr Sendeleistung draus, sondern es sind weniger als 100 Milliwatt, weil an jedem Stecker, an jedem Stückchen Kabel, an allem, ja, an der Leitfähigkeit des Materials, aus dem die Antenne besteht, da geht Energie verloren. Also du strahlst niemals, auch nicht mit einer super-duper Ultra-Gain-Antenne, strahlst du mehr als weniger als deine 100 Milliwatt ab. Also das gibt's nicht. Es sei denn, es gibt einen Verstärker eingebaut.
Genau, also ich meine, man müsste ja Energie zuführen, um mehr Sendeleistung dann zu bekommen.
Genau. Und ich hab mal eine Unterhaltung gehabt mit Vic Hayes. Der war Teil dieser internationalen Organisation, die quasi für die Koordination von der Benutzung von Funkfrequenzen und Standards und so weiter zuständig ist. Vic Hayes ist so der Vater von Wi-Fi. Also er hat an der Universität von Delft, also sein Lehrstuhl, sein Arbeitsbereich, hat damals die ersten WLAN-Karten konstruiert.
Ich glaube, ihn hatten wir schon erwähnt, als wir über WLAN-Standards gesprochen haben.
Genau. Und da habe ich ihm entgegengehalten, ja, das mit dieser effektiven Sendeleistung, also ich finde das irgendwie, man stört ja andere nicht dadurch mehr, dass man die ganze Empfangsleistung und Sendeleistung auf einen Punkt am Horizont bündelt. Das heißt, man stört die Leute um sich rum.
Weniger.
Viel, viel weniger. Also das, diese Störleistung, die durch das Abstrahlen von Sendeenergie entsteht, steht ja in keinem Verhältnis, wenn du das nur auf einen Punkt am Horizont fokussierst. Ja, okay, wenn jetzt jemand da in dieser Bahn genau ist, okay, ja gut, dann ist dein Signal da halt stärker, aber ansonsten, ja, verteilst du es halt in deiner Umgebung. Wenn du in einer dicht besiedelten Region lebst, dann störst du halt alle um dich herum. Und mehr kommt dabei halt nicht raus.
Ich meine, das machen wir uns ja hier in Berlin auch auf allen Türmen und Rathäusern und wo wir überall sind, auch zunutze, dass wir eben gerichtete Verbindungen nutzen, um dann die Sendeleistung oder das meiste Volumen herauszuholen, was wir dann erreichen können.
Und die Geräte berücksichtigen das ja auch, also bei den Ubiquities, bei den TP-Links. Da ist bei dem Gerät, wenn die Antenne integriert ist, ist halt bekannt, okay, ich habe hier 10 dB Gewinn. Und das wird halt einfach von deinem Budget abgezogen. Du sendest dann halt mit 10 Milliwatt statt mit 100 Milliwatt, weil 10 dB zufällig ein Faktor von 10 entsprechen in dieser logarithmischen Skala. Und du hast trotzdem eine viel größere Reichweite, weil du hast 10 dB beim Senden. Die nutzt du nicht, weil du die Sendeleistung runterdrehst, aber du hörst halt auch um 10 dB besser.
Ja.
Und es gibt so Länder auf der Welt, da herrscht ein totales Chaos und da kaufen sich Leute halt so WLAN-Verstärker. Da gibt es dann so Geräte, die machen dann 4 Watt Sendeleistung, steht dann da drauf. Mhm. Und da wird dann halt einfach über irgendeine Rundstrahlantenne oder ich auf Sansibar habe ich eine Antenneninstallation gesehen, da hatte jemand so eine Richtantenne, die war an irgendeinem Bambus und die schwankte so im Wind. Und das war aber so eine Antenne, die muss man genau ausrichten, damit die funktioniert. Und damit das dann funktioniert, da kommt dann halt noch der 4 Watt Nachbringer zum Einsatz. Da muss man sich also nicht wundern, wenn da nichts mehr geht.
Genau, aber dafür hat dann der Rest nichts mehr empfangen auf dem genau. Kanal.
Ja,
oder auf dem Band.
Ja, das ist ja dann so ein Arms Race, ist dann so ein Wettrennen. Mhm. Und die anderen sagen, ja, aber ohne WLAN-Antennenverstärker geht es nicht.
Ja.
Dann kommt halt jeder irgendwie auf die Idee und kauft sich einen Verstärker.
Ja, das Missverhältnis, das sieht man ja auch gerne bei so Richtfunkverbindungen, wenn man dann mit seinem iPhone irgendwie dasteht und das iPhone oder das Telefon oder Laptop empfängt ein tolles WLAN-Signal, aber es kommt halt man kann keine Daten durchsenden, weil man halt selbst nicht gut genug senden kann, dass genau. Das dann wieder ankommt an der Gegenstelle.
Ja, das Problem haben wir hier in der Stadt ja eh. Also im 2,4 GHz Band, da funkt so viel.
Yep.
Ja. Lokal funktioniert, aber darüber hinaus, also ja, so einen hohen Standort einer Kirche anzufunken, der hört dich gar nicht. Du hörst ihn.
Genau, deswegen gab es ja dann auch irgendwann mal die Initiative in Berlin, dass es eben noch zusätzliche Geräte gibt, die dann eben nur für die lokale Versorgung vor Ort da sind.
Genau, und dann halt eher im 5 GHz Band, weil da, aber da hast du halt nicht die Reichweite, ne?
Ja, im Freien, also von Kirchturm zu Kirchturm glaube ich schon, wenn man da richtig mit Richtfunk arbeitet, aber...
Ja, und wenn du vor so einem Standort stehst mit deinem Mobilfunkgerät und das hat WLAN mit 5 GHz, dann funktioniert das halt auch. Eher.
Ja.
Weil das Problem bleibt unabhängig vom Band bestehen.
Genau, aber im 2,4 Gigahertz Band ist ja WLAN nicht der einzige Anwendungsfall und die Kanäle sind auch noch so geschnitten, dass man eben da auch viel falsch machen kann.
Ja, genau. Jetzt ist die halbe Stunde schon fast rum und wir haben noch gar nicht angefangen. Oder?
Ja, dann haben wir ja genug weitere Sendethemen. Außer ihr habt noch Ideen oder Projekte, die ihr vorstellen wollt.
Genau. Ich kann empfehlen, wenn ihr euch für Antennen interessiert und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann interessiert ihr euch wahrscheinlich für Antennen. Da gibt es einmal das Antennenbuch von Karl Rothammel und Alois Krischke, der das dann später übernommen hat, seitdem der Karl Rothammel verstorben ist. Dieses Buch findet ihr online oder könnt ihr euch kaufen beim Deutschen Amateur Radio Club. Das müsst ihr euch so vorstellen, wie so das magische Buch des Antennenbaus. Also für mich, als ich irgendwie 12, 13 Jahre alt war, hat mich das total fasziniert. Damals hat es 1000 Seiten, mittlerweile hat es 1500 Seiten in der 13. Auflage. Und da sind so die ganzen Antennen beschrieben und das ist irgendwie sehr, sehr, also für jemand, der sich für dieses, es hat ja irgendwas von schwarzer Magie, es ist alles Physik, aber es ist irgendwie erstmal so sehr komplex und man versteht es nicht so richtig. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen und ich kann, wie gesagt, den Rothammel empfehlen oder die Bücher von der American Radio League ARRL, also der Amateur, ich kann es nicht übersetzen.
Wir schreiben es dann in genau, die Shownotes.
Die US-amerikanische, der US-amerikanische Verband der Amateurfunker. Da gibt es auch Sachen. Genau. Ja, wir haben noch eine Minute.
Ja, dann haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Können wir noch...
Announcement machen.
Noch einmal aufrufen. Ich habe jetzt noch gar nichts zum Announcen, glaube ich. Aber wie gesagt...
Es wird bald eine Sendung über OpenWRT und OpenWRT One geben, nochmal.
Wegen dem Jubiläum. Über eine Geburtstagsgala für OpenWRT.
Genau, und das könnte schon im September passieren.
Genau, no pressure für die, die jetzt zuhören, die dabei sein werden.
Es könnte, wir legen euch noch nicht fest.
Genau.
Okay.
Und ja, dann hören wir uns wahrscheinlich im September wieder und hatten ja doch überraschenderweise doch kein Sommerloch
im August. Nee, also das ist uns nicht ausgegangen.
Ja.
Schlaue Idee, das.
Ja.
Gut. Gut, das sind die letzten 5 Sekunden. Vielen Dank fürs Zuhören, falls noch jemand zugehört hat.
Ja.
Tschüss.